ich habe mir das schon überlegt, also nicht jetzt, wie ich will sterben, sondern ich habe schon Ängste. Also für mich ist echt die grösste Angst, dass ich einen Unfall habe, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich von denen zu verabschieden, die ich gerne habe.
Das ist Zora Debrunner. Sie ist Autorin und arbeitet in der Leitung einer Institution für Menschen mit Beeinträchtigung in der Ostschweiz. Vorher hat sie viele Jahre in der Betreuung gearbeitet. Das Schreiben hat ihr Leben immer begleitet. Mit ihrem Blog «Demenz für Anfänger» hat sie sehr viele Menschen erreicht und berührt. Dort hat sie über Jahre über ihr Leben mit ihrer Omi Paula geschrieben und damit nicht nur sich selber, sondern auch anderen betreuenden Angehörigen eine wichtige Stimme gegeben. Sie führt den Blog bis heute weiter, auch wenn ihre Oma vor 4 Jahren gestorben ist. Es gibt immer noch und immer wieder viel zu schreiben im Leben von der Zora. Über das Leben und auch über das Sterben. Gerade haben Zora und ich verrissen vor ihrem schönen Haus in Toggenburg. Die Sonne hat geschonnen und ein winterlicher Wind hat geblasen. Das Bächli, das an ihrem Garten vorbeifließt, hat geruschert. Die Klüpperli an den Wäschhänkchen haben geklappert im Wind und die Nachbarskinder haben verrissen gespielt. Zwischen ihnen ist sogar die Rega über unsere Köpfe geflogen, um im nächsten Skigebiet verunfallte Skifahrer abzuholen. In dieser Stimmung, voll von Leben, hat mir Zora erzählt, wie sie über Sterben nachdenkt und schreibt und wie sie trauert. Erst kürzlich ist ihr Vater gestorben. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello.
Danke vielmals, Zora, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über das Sterben zu reden.
Das mache ich doch gerne.
Wir sind hier draußen auf der Terrasse von dir. Willst du etwas über das sagen?
Ja, also wir hocken hier auf unserer Terrasse, wo wir Acapulco getauft haben. Die ist im Sommer richtig schön warm. Und das ist das Haus meiner Urgroßeltern und meiner Großeltern, die natürlich alle nicht mehr leben. Aber ja, ich lebe jetzt in dem Haus, wo sie größtenteils gelebt und auch gestorben sind.
Zuletzt hat ja in diesem Haus deine Oma gelebt, gell?
Genau.
Omi Paula. Und über sie hast du in deinem Blog viel geschrieben. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann gefunden hast, und jetzt ziehe ich hier in das Haus?
Oh, das ist schwierig. Also eigentlich bin ich hier innen fast aufgewachsen. Ich habe meine ganzen Ferien immer verbracht und habe das Haus einfach immer geliebt. Also überhaupt das Grundstück. Es hat natürlich früher noch mal ein bisschen anders ausgesehen. Und wo meine Oma nach dem Tod von meiner Mutter immer mehr abgegeben hat, bin ich halt wirklich viel bei ihr gewesen und habe sie in dem Sinn betreut, dass ich für sie gepostet und mal probiert habe aufzuräumen. Ich habe sie nicht gepflegt, in dem Sinn, für das hatte sie Spitex gehabt, aber ich war dann wirklich viel da gewesen. Und auch, wo sie dann im Pflegeheim war, die paar Jahre, dann habe ich für das Haus geschaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Gott, ich schaue jetzt für ein Haus, damit das nicht verkauft. Und eigentlich liebe ich das. Und ich müsste jetzt auch schauen, dass ich das Haus kaufen kann. Und habe dann Gott sei Dank während der Lebzeiten von meiner Oma das Haus noch kaufen.
Schön, das hat sie also noch mitbekommen.
Sie hat es, glaube ich, mir auch am liebsten geschenkt. Das ist natürlich einfach so ein bisschen schwierig, wenn man so in einem Pflegeheim ist und Demenz hat. Dann kann man nicht einfach sein Haus verschenken. Aber das hätte ich so auch nicht wollen. Aber sie hat ganz klar den Willen geäussert, dass ich da rein komme und das übernehme.
Ja. Und das war für dich nie so ein bisschen mit Wehmut verbunden gewesen? Also hast du nie auch Angst gehabt, dass es dich mehr könnte an deine Trauer erinnern als an das Schöne?
Nein, komischerweise nein, gar nicht. Also ich muss sagen, ich war viel mehr noch traurig gewesen, wo so mich da rein gelebt hat, wo wir ganz viel miteinander aufgeräumt haben, wo sie mir ganz viele Sachen mitgegeben hat, wo sie gefunden hat, die musst du mitnehmen, die musst du übernehmen. Und da hatte ich viel mehr Mühe gehabt, weil ich dort begriffen habe, dass sie loslässt. Und dort war ich traurig gewesen. Aber wo wir dann da eingezogen sind, war das eigentlich Freude gewesen. Also Freude auf das, was wir jetzt verändern können.
Genau, du redest jetzt von mir, vielleicht müssen wir das noch sagen. Du lebst jetzt mit deinem Partner da, wo deine Oma ja auch kennt hat.
Genau, ja.
Ich habe noch mal auf deinen Blog geschaut. Mhm. Der heisst ja immer noch «Demenz für Anfänger», obwohl deine Omi in der Zwischenzeit verstorben ist. Führst du den weiter, was ich übrigens mega schön finde. Vorgestern war ein Eintrag drin, wo du geschrieben hast, wie fest dass du deinen Vater vermisst. Ja. Wieso war das vorgestern gerade so akut gewesen?
Ja, also mein Vater hatte am Freitag Geburtstag gehabt und er ist vor 3 Monaten gestorben. Und das ist jetzt sein erster Geburtstag ohne ihn. Und ich habe dann gemerkt, wie. Also erstens mal, dass sein Geburtstag das letzte Fest war, letztes Jahr, wo ich mich überhaupt noch erinnern kann. Ich habe kein einziges Fest mehr gefeiert seither. Und ich habe einfach gemerkt, wie fest er mir genau an dem Tag fehlt, wie wir an seinem Geburtstag immer bei ihm gsi sind und seiner Frau und miteinander gesessen sind und gegessen haben und all seine Freunde sind gekommen und gegangen. Und ich habe gemerkt, das ist wie eine riesen Lücke, wo ich jetzt natürlich weiss, dass die da ist, aber wo ich auch spüre, dass da ist.
Magst du erzählen, wie das war? Wie er gestorben ist und wie der Abschied gegangen ist für dich?
Ja, also es hat vor etwa 4 Jahren angefangen. Da ist er, also da haben wir zuerst gemeint, er hat wie eine Depression. Es ist ihm einfach psychisch nicht gut gegangen. Er hat von einem Tag auf den anderen aufgehört, Auto zu fahren. Und wir sind total verschrocken gewesen und haben gefunden, das ist jetzt irgendein Spleen. Und man muss sagen, mein Vater ist Sportler gsi, hat sehr viel Marathon gemacht, Waffenläufe, und der hat auf das Auto geschworen und irgendwie haben wir einfach gespürt, irgendetwas ist nicht mehr gut. Und es ist ihm körperlich immer schlechter gegangen, also er hat Mühe gehabt, um sich zu bewegen, hat Mühe gehabt mit der Motorik. Seine Bewegungen sind sehr unförmig geworden, was eben ungewöhnlich ist für einen Mann, der so durchtrainiert ist. Und wir haben dann ganz lange nicht gewusst, was er hat. Also es ist also ein bisschen, ja, nicht im Sinn von spielt er davon, sondern quasi wie ist es jetzt eine Art Depression, die ihn erfasst, dass das körperlich alles so schwierig ist für ihn. Und er hatte dann X-Untersuchungen gehabt und die Diagnose war dann, dass er eine Art wie eine frühzeitige Alterung vom Kleinhirn hat, also Kleinhirnatrophie sagt man dem offenbar. Und das führt dazu, dass dass der ganze Körper in der Motorik unglaublich schnell altert und das bei seinem vollen Bewusstsein, bei eben nicht dement sein. Und das ist, ich denke so, von allen Sachen, wie er hätte können sterben, ist das für ihn die schlimmste gewesen. Also ich glaube, er hätte einen Herzinfarkt oder ich weiß es auch nicht, von einem Baum erschlagen wäre für ihn okay gewesen, aber nicht mehr können laufen und das auch noch müssen miterleben, wie er abhängig ist von Hilfe, das war wirklich schlimm für ihn gewesen. Und er hat dann eigentlich die letzten Tage dann wirklich nur noch können im Bett verbringen. Wir haben immer so ein bisschen gewitzelt, er rennt auch noch im Sterben davon. Also kaum recht haben wir ein neues Hilfsmittel oder hat meine Stiefmutter ein neues Hilfsmittel für ihn gefunden, um ihm den Alltag zu erleichtern, ist sein Körper schon wieder schneller gealtert.
Ja.
Und ich erzähle das jetzt, wie wenn ich dabei gewesen bin. Ich war das ganze letzte Jahr nicht gross bei ihm gewesen, wie wir das auch miteinander besprochen haben, aufgrund von meinem Beruf. Sie wollen nicht in eine Quarantänesituation und es ist ihnen lieber, dass sie ihre sozialen Kontakte sehr reduziert haben. Und aus dem Grund haben wir uns dann wirklich wenig gesehen. Wir haben zwar viel telefoniert, aber ich konnte das nicht mehr eins zu eins mitverfolgen. Ja.
Und ist das für dich besonders schwierig gewesen, oder hat es dich auch so eine Art ein bisschen entlastet?
Also es ist natürlich sehr entlastend, wenn man das nicht mal mit anschauen muss. Ich merke aber so, ich glaube jetzt ohne die Pandemiesituation wäre ich mehr bei ihm gewesen. Und ich habe aber auch gewusst, ich tue ihm das zu lieb. Weil ich ja gewusst habe, wenn ich jetzt wirklich quasi ihn und seine Frau krank machen würde, das bedeutet, dass er nicht mehr könnte daheim leben, beziehungsweise dass er in ein Pflegeheim müsste. Und da hat er gefunden, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, das will ich nicht. Und ich finde, das ist so eine Absprache, die wir als Familie getroffen haben, dass das Schlimmste ist, was passieren kann, also schauen wir, dass man es vermeidet.
quasi das kleinste von allen Übel gewählt in dem Sinn.
Ja, aber ich sage, für mich ist es, so wie ich funktioniere, ist es für mich scheiße gewesen. Also, gell, ich hätte ihn gerne mehr gesehen, ich hätte ihn gerne mehr umarmt. Da fehlt mir jetzt alles.
Ja.
Aber es ist so, ja, es ist eine Abmachung gewesen und wir haben uns an die gehalten.
Mhm. Ist es dir jetzt, hast du das Gefühl, dennoch gelungen, Abschied zu nehmen?
Ja, schon. Also ich nehme ja den immer noch. Also ich merke, das kommt so in Schübe, darum schreibe ich auch immer mal wieder drüber. Und ich weiss, dass das bei mir so funktioniert mit Loslassen. Also mache ich das auch so. Mhm. Aber es ist schon, ja, ich hätte gerne mehr Zeit noch gehabt mit ihm.
Mhm. Ja, und das gibt einem einfach nichts und niemand zurück, oder?
Nein, aber ja, es ist, wie es ist.
Welche Rolle spielt in deinem Leben der Tod?
Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Also, eigentlich spielt er eine ganz grosse Rolle, obwohl ich eigentlich finde, das Leben spielt eine grössere Rolle. Aber ich denke, so rückblickend ist der Tod in meinem Leben, seit ich ein kleines Kind bin, einfach mit so Familienangehörigen, die gestorben sind, die mich prägt haben oder wo mich der Tod von ihnen prägt hat.
Was ist denn so die wichtigste und einschneidendste Erfahrung mit dem Sterben, die du gehabt hast bis jetzt?
Also die wichtigste weiss ich nicht. Die früheste war der Tod von meinem Bruder, wo ich, obwohl ich erst 2 war, sehr irgendwie mitgekriegt habe. Und das hat, denke ich, so unsere ganze Familie auf den Kopf gestellt. Also meine Mutter ist eigentlich noch an dem Mal zerbrochen. Hat sich nie mehr gross, finde ich, erholt von diesem Trauma. Und es hat eigentlich dazu geführt, dass sie eigentlich, seit ich ein Kind war, alkoholabhängig war. Einfach, weil ich dann gemerkt habe, der Kummer nicht ertragen, sie hat das wirklich ersäuft. Mhm. Und von dem her war der Tod schon sehr prägend gewesen. So, jetzt im Erwachsenenleben würde ich sagen, der Tod von meiner Mutter, der war viel, viel heftiger für mich. Da war ich gerade knapp 30 und ich war wirklich, wie soll ich das sagen, ich hatte das Privileg, bis zur letzten Minute dabei zu sein.
Ja.
Und das ist ein Privileg, aber es ist auch heftig. Mhm. So.
Magst du über das ein bisschen erzählen? Wie, also, dann kann ja deine Mutter noch nicht so wahnsinnig alt sein, oder, als du 30 warst.
Ja, genau. Also, sie ist mit 56 gestorben, beziehungsweise ist wahrscheinlich eine längere Krankheitszeit vorausgegangen. Es ist aber so, dass meine Mutter eigentlich sicher das letzte Jahr von ihrem Leben keinen Sichtkontakt mehr gepflegt hat mit mir. Und ich nehme an, das hat sich damit zu tun gehabt. Sie hat recht geile Haut natürlich bekommen durch das Leberversagen.
Ja.
Und dann sind einfach uns, wir haben manchmal abgemacht, aber es ist dann nie so zu Schlag gekommen. Es hat immer eine Ausrede gehabt, wieso, dass wir uns eben jetzt nicht treffen. Und ich habe dann kurz nach meinem 30. Geburtstag ein Telefon bekommen, dass sie im Spital liegt und dass sie ziemlich sicher wahrscheinlich jetzt stirbt. Und ich war total schockiert gewesen. Und ich war vor allem schockiert gewesen, als ich ins Spital bin und ich muss es so sagen, ich habe nicht gewusst, was mich dort erwartet. Und ich bin ganz allein dort hin. Und ich habe wirklich meine Mutter senfgel in einem weißen Bett mit einem Bauch wie von einer Hochschwangeren gesehen, total abgemagert, ausgemergelt. Also wirklich ein sterbender Mensch. Und ich bin völlig, also ich bin total schockiert gewesen.
Also du bist aus allen Wolken gekommen, du hast mit dem nicht gerechnet.
Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob sie das gespürt hat. Es ist einfach, sie ist dann irgendwann zusammengebrochen, man hat sie ins Spital tun. Und sie ist dann auch klar gewesen, dass sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück kann. Und dann ist sie eigentlich so ein bisschen, ja nicht zum Spielball, aber ich glaube, man hat dort mal in dem Spital nicht grosse Ahnung gehabt, wie man palliativ so Menschen begleitet. Also, ich kann mich erinnern, dass einer der ersten Sätze war, während ich wirklich am Brüllen war vor dem Zimmer von meiner Mutter, dass mir ein Arzt gesagt hat, ja, ihre Mutter hat sich da selber zugeschrieben, dass sie so stirbt.
Und ich finde das nach wie vor etwas vom Brutalsten, was mir jemand gesagt hat. Mhm. Weil es widerspricht all dem, finde ich, wie man in der Pflege von Menschen, die sterben, mit Respekt umgeht. Mhm. Und ich habe, ja, es hat mich in dem Sinn geprägt, dass ich irgendwie vielleicht da gespürt habe, das ist jetzt mein Thema, dass ich wieder darüber rede, wie das ist, wenn man stirbt.
Okay, also das hat für dich in dem Sinn nachher auf dein Leben auch in deinen Tätigkeiten gewirkt?
Genau, weil ich habe natürlich, ich denke, so ein paar Jahre vorher gefunden, boah, meine Mutter pflegen, das würde ich nie machen. Also so in dem sportpubertären Ding, wie man halt ist, wenn man so eine Mutter hat. Und es ist aber so, dass, als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, jetzt kann ich mich entscheiden. Und ich meine, ich hätte können gehen, ich hätte niemand gesagt, du musst jetzt da bei ihr bleiben. Und das hat aber bei mir irgendwie Kräfte mobilisiert, dass ich immer so ein Bild von mir hatte, wie wenn ich jetzt eine Löwin wäre, die ihr Junge verteidigen muss. Also ich habe sie dann wirklich angefangen zu verteidigen. Also ich bin natürlich ich habe Pflegende angeprangert, die mit ihr nicht anständig umgegangen sind. Also ich muss so sagen, nicht anständig, wo sie spüren lassen haben, dass sie selber die Schuld ist, dass sie es auf gut Deutsch so stirbt. Mhm. Und das sind so manchmal...
Ohne irgendetwas von ihrer Geschichte zu kennen wahrscheinlich.
Ja, genau. Und halt auch null Einfühlungsvermögen. Die hat in dem Spital einfach gestört. Und ich meine, das Einzige, was sie, glaube ich, hätte wählen, wäre wieder rausgehen. Und und das ist schon, als Tochter da so mitzukriegen, wie dein Angehöriger respektlos behandelt wird, das finde ich recht heavy.
Mhm. Hast du dort schon angefangen zu schreiben?
Ja, das stimmt. Ich habe sicher dort schon geschrieben. Ich habe dort noch nicht bloggt. Dort habe ich noch gar nicht gewusst, wie das geht. Aber ich habe sehr viel geschrieben über das. Ich habe natürlich immer Tagebuch geführt. Und ich habe dann, nachdem sie dann schon da war, habe ich das angefangen aufarbeiten, weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, dann schadet mir da die Erfahrung. Also ich muss das wie, ja, objektivieren kann man nicht sagen, aber ich muss meine traurigen Worte fassen.
Also das heisst, Schreiben ist für dich im Umgang mit diesen Themen auch ein Instrument?
Ja, genau. Ja. Also es ist so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt so Situationen nachdenke oder wenn ich so Gedanken habe, wie ist jetzt das gewesen oder wie geht es mir jetzt, dass ich dann spüre, wenn ich die richtigen Worte wähle, dann tut es mir gut. Mhm. Ich bin überzeugt, man könnte das auch so machen, dass es einem nicht gut geht, aber das Interesse habe ich ja nicht.
Ja. Okay, also du meinst, man könnte sich quasi auch noch ein bisschen mehr ins Elend schreiben?
Voll, aber das, ich merke, ich bin gerade nicht der Typ, um sich ins Elend zu schreiben. Ich brülle dann zwar schon, wenn ich einen Text schreibe, der es trifft, aber nachher ist das wie, meistens leide ich dann nicht mehr darunter, dann ist das wie weg. Das
ist mehr Befreiung in dem Sinn.
Total. Mhm.
Wie hast du das gemerkt, dass das etwas ist, was dir gut tut? Also gerade im Umgang mit so Sachen.
Ich glaube, ich habe das als Kind schon gemacht. Also dort, es gibt so Notizbücher von mir, wo ich einfach irgendwelche Buchstaben aufgeschrieben habe. Und ich habe einfach immer gerne geschrieben und habe gewusst, das hilft mir. Also es ist vielleicht wie, ich weiß auch nicht, jemand, der Klavier spielt oder so.
Ja. Es ist, du hast wie nicht nach etwas gesucht, wo du als Ventil brauchen kannst, sondern das war wie einfach schon da gewesen.
Mhm. Mhm. Genau.
Haben ihr in der Familie auch über das Sterben geredet, bevor deine Mutter gestorben ist?
Also, ich muss so sagen, der einzige Mensch, der wirklich offen mit mir über das Sterben geredet hat, war meine Großmutter. Das fliegt gerade da irgendwie Riga-Heli durch.
Ja.
Ja, also meine Oma hat immer offen darüber geredet. Und das ist, denke ich, Für sie ist das wichtig gewesen, oder für sie ist das nie ein Thema gewesen, dass man nicht mehr über jemanden redet, der tot ist. Im Gegenteil. Und für sie ist es nie ein Thema gewesen, zu mit mir auf den Friedhof zu gehen, zu meinem Bruder. Also, und ich bin dann eigentlich so im Glauben aufgewachsen, im Zusammensein mit der Oma, dass halt die einen Kinder ihren Bruder im Haus und ich habe ihn jetzt halt auf dem Friedhof und jetzt gehe ich den Eko besuchen. Das war wie völlig natürlich gewesen. Und sie hat mir auch gesagt, natürlich darfst du über den reden, der war ja da und, und hat eigentlich durch ihre Art total, also hat mich sehr positiv geprägt, dass ich auch nach wie vor finde, man soll über seine Toten reden.
Ja.
Und die gehören dazu. Und ja.
Es hat, in der Primarschule habe ich ein Sträufzig mal eingefangen, weil ich das gemacht habe. Dort hätte ich so ein Stammdatenblatt ausfüllen sollen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen
muss. Wie ein Stammbaum, eine Art.
Ja, man musste den Namen und das Geburtsdatum, wie die Eltern heißen und Geschwister. Und ich weiß noch genau, dass ich alles angeschrieben habe, brav. Und bei meinem Bruder habe ich dann halt das Kreuz dahinter gemacht. Und dann ist die Lehrerin dermaßen verrückt. Dann hat sie gefunden, nein, das kannst du nicht. Das geht nicht. Du darfst da nur die anschreiben, die leben. Dann habe ich gesagt, ja, aber der hat ja gelebt. Jetzt ist er einfach tot. Und dann hat sie gefunden, nein, das gehe ich nicht. Und ich habe halt dann auf stur geschaltet. Und ja, meine Eltern haben dann gefunden, ja, hättest du das jetzt nicht provozieren müssen und bla bla. Und ich weiss auch heute noch, das war das einzig richtig. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass es halt wirklich Leute gibt, die mit dem extrem Mühe haben, wenn man das so thematisiert.
Also die Lehrerin hat das eigentlich auch nicht begründen in dem Sinn, wieso dass sie das so provoziert?
Ich glaube, das hat sie auch nicht. Ich nehme an, niemand anders hat in dieser Klasse einen Bruder verloren.
Ja.
Also das ist wie, ja. Ich weiß, ich hatte gar keine Erfahrung mit dem.
Ja. Und das ist ja etwas, was du auch beschrieben hast in deinem Blog, das ja dann auch noch zu einem Buch geworden ist.
Ja.
Also das heisst, und das ist ja eine frühe Erinnerung, auch. Das heisst, das hat dich dann schon auch noch so ein bisschen begleitet. Hat das auch noch ein bisschen, ist das noch ein Stachel im Fleisch gewesen, dass du wie gesagt hast, hey, jetzt aber gerade erst recht rede ich eben über Verstorbene.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe gemerkt, dass dass ich mit dem Schreiben immer wieder Leute anspreche, die dann froh sind, dass ich das so mache und die dann selber anfangen, auch darüber zu reden, wo sie es vielleicht vielmal sich nicht getraut hätten. Und ich denke dann immer, ich funktioniere so, dass ich vielmal probiere, zu sehen, gibt es noch irgendetwas Gutes an einer schlimmen Situation. Und ich kann auch nach 40 Jahren nach dem Tod von meinem Bruder nichts Positives finden, daran, dass der nicht mehr lebt. Und das Einzige, was positiv daran ist, was ich daraus gemacht habe, ist halt eben das Schreiben. Und dann denke ich, ja, es ist nach wie vor, hätte ich ihn lieber zurück, anstatt darüber zu schreiben. Aber das ist jetzt halt nicht so.
Mhm. Und das hast du jetzt dafür quasi?
Ja, genau.
Vielleicht können wir das auch noch schnell erklären. Wie alt war denn dein Bruder, als er gestorben ist?
Der ist 3 Tage nach seiner Geburt gestorben. Also, ich weiß nicht genau, was er für eine Diagnose hatte. Das war mir nie möglich, um das herauszufinden. Es hat so ein Wortlaut war, plötzlicher Kindstod, was ja möglich ist. Es ist aber so, dass meine Mutter nach dem Tod quasi von den Ärzten, die dort waren, quasi beschuldigt worden ist, es sei passiert, wie sie geraucht hat. Von dem her finde ich die Theorie ein bisschen speziell. Also man hat ihr gesagt, dein Kind ist tot, wie du geraucht hast in der Schwangerschaft. Ich nehme an, das hat dazu geführt, dass sie eigentlich noch nicht mehr hätte können so weiterleben. Es ist aber noch spannend, ich habe Jahre später dann erfahren, dass auf dieser Abteilung mehr Kinder gestorben sind. Also ich weiss halt nach wie vor nicht, was genau passiert ist. Ich werde es nie erfahren, weil ich nehme an, es gibt auch keine Akten mehr zu dem Fall. Aber es ist einfach so, dass er dort auf dieser Wöchnerinnenabteilung dann gestorben ist.
Und eben, du bist 2 gewesen, du, zu dem Zeitpunkt. Es ist noch interessant, ich glaube nicht, dass ich eine Erinnerung habe, aus meinem Leben, wo ich 2 war. Ich habe jetzt ein Kind, das 5 und 7 sind. Und wenn ich ihnen etwas erzähle aus 7 Alter, dann können sie sich im Normalfall überhaupt nicht erinnern. Und allerhöchst selten merkt man, es ist so ein vages Gefühl da, dass sie das miterlebt haben könnten. Quasi. Wie erklärst du dir das, dass du das noch so weißt?
Also, ich habe auch keine Erklärung, weil es ist völlig unlogisch, dass ich das weiss. Also ich habe so, Flashbacks an Beerdigung, wo ich einfach weiss, wie die ausgesehen hat, wie das Grab ausgesehen hat. Ich habe Erinnerungen an meine Mutter, wie sie ganz schräg auf dem WC hockt und brüllt. Und ich irgendwie halt in meinem 2-jährigen Sein zu ihr komme und ihr gesagt habe, Mami, hör auf regnen.
und ihr dann so einen Bodenlumpen gegeben habe, was sie dann auch Jahre später erzählt hat, dass ich sie so glücklich gemacht, dass ich das so empathisch gsi bin. Und ja, es sind halt, ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen an Menschen, die brüllen.
Ja.
Wie es wirklich, ja, wie es natürlich einfach schlimm war.
Ja. Ja. Nach dem Tod von deiner Mutter ist deine Oma relativ gleich an Demenz erkrankt oder hat zumindest Symptome gezeigt. Ist das richtig?
Ja, also ich nehme mal an, eventuell sind da vorne schon Symptome gewesen. Ich habe heute solche Hypothese, dass sie durchgehebt hat, solange meine Mutter noch lebt. Also ich habe das Gefühl, vielleicht ist der Tod von meiner Mutter dann wie so die Einladung gewesen, um jetzt einfach selber loszulassen. Und ich glaube, meine Großmutter hat das Glück gehabt, dass sie an einer Demenz erkrankt ist, wo es ihr wirklich bis fast zum letzten Tag gut gegangen ist. Weil ich hatte so das Gefühl gehabt, sie ist sehr, sie ist dann vor allem im Pflegeheim sehr, sehr kleinkindhaft gewesen und eigentlich ein Sonnenschein. Und also wir haben dann Pflegende erzählt, dass sie am Abend manchmal kifelt, wer jetzt die Oma ins Bett bringen darf, weil sie so herzig ist. Und ich glaube, die hat wahrscheinlich wirklich die letzten Jahre von ihrem Leben in dieser Phase gelebt, wo sie am glücklichsten war, nämlich als Kind.
Und du meinst, das hat ihr auch ein bisschen geholfen, über den Verlust von ihrer Tochter hinwegzukommen? Oder ist das jetzt ein bisschen sehr romantisiert?
Nein, ich glaube, über den Verlust ist sie nicht hinweg. Ich glaube, es war schlussendlich schon froh, dass sie sich nicht mehr Sorgen machen
musste. Ja.
Aber es war dann auch so, dass sie relativ schnell den Namen nicht mehr gewusst hat von ihr. Und sie hat mir viel ihren Namen gesagt. Also ich weiss gar nicht, ob das ihre Wahrnehmung dann wirklich, ob das nicht ein fließender Übergang war. Also dass sie sie quasi vergessen hat, dass dann schon, dass sie gewusst hat, die war mal da gewesen, aber nicht mehr so trauerbehaftet wie am Anfang.
Und es hat sich dann wie vermischt mit deiner Präsenz.
Genau, ja.
Ja. Okay. Und wo deine Oma dann so langsam ans Lebensende gekommen ist, hat das für dich irgendwie dann wieder Parallelen gebracht zum Tod von deiner Mutter? Oder ist das nochmal völlig eine andere Geschichte gewesen?
Also der Tod von meiner Großmutter war nicht vergleichbar so schlimm gewesen wie der von meiner Mutter. Also der von der Omi ist halt wirklich Tag für Tag loslassen und natürlich den mich nicht mehr erkennen. Mir Namen geben von anderen Angehörigen, die wichtig sind, das ist echt noch schön irgendwie. Aber es ist wie so, es war wie eine logische Folge, dass sie geht. Also es ist der letzte Satz, den sie mir gesagt hat, war, wieso bist denn du traurig? Und das war die richtige Frage.
Also du hast eigentlich brüllt an ihrem Sterbebett und sie hat gesagt, wieso bist denn du traurig?
Ja, also im Prinzip hat sie mir, denke ich, hat sie mir gesagt, es war jetzt kein Grund zum traurig sein. Also du darfst schon brüllen, aber es war nicht ein Grund zum traurig sein, weil das ist jetzt das Ende von meinem Leben und das ist gut.
Also ist der Verlust für dich vielleicht grösser gewesen als für sie?
Ich denke, an diesem Punkt ist der Verlust nicht mehr so gross gewesen, weil ich fertig getraut habe in der Zeit, wo sie dement war. Und ich war natürlich traurig, dass sie nicht mehr lebt, aber ich habe mich dort sehr, sehr schnell erholt von dem Tod. Einfach weil ich gewusst habe, es ist gut. Und ich habe anders, als meine Mutter gestorben ist, bei ihr gespürt, sie ist wirklich gegangen. Also ich hatte das Gefühl, das Leben war so vollendet gewesen, das ist wie, ja, da kann man gar nicht mehr sagen, das war einfach gut. Gewesen.
Wie das Ende von einer Geschichte auch manchmal.
Es ist total, ja.
Ja. Und was war denn für dich der Grund gewesen, um über dein Leben mit dem Omi zu bloggen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe darüber geschrieben. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, sie hat mir immer sehr viele Geschichten erzählt. Und ich habe auf einmal gemerkt, wo sie die Geschichten nicht mehr gewusst hat, habe ich die angefangen zu erzählen. Und ich habe nicht gemerkt, jetzt bin ich die sich erinnert. Und sie macht es eben nicht mehr. Und ich glaube, es ist so ein bisschen das familiäre Geschichten erzählen, wo ich weiss gefühlt habe, ja, wenn sie jetzt weg ist, dann erzählt mir die Geschichte niemand und ich will sie aber eigentlich wieder lesen.
Ja. Mhm. Also es ist für dich auch ein bisschen ein Schatz, den du aufgebaut hast, ein Erinnerungsschatz, den du selber nachher davon kannst zehren.
Genau, ja. Weil ich kann ja nicht einfach mich erinnern an familiäre Sachen, das war ein Teil, der dann einfach gekommen ist, sondern ich habe dann gemerkt, ich habe wahnsinnig viel über das Pflegeheim geschrieben, was sie dort alles so erlebt hat. Oder wie wir manchmal einfach in dem Zimmer rein von ihr geguckt sind und gelacht haben, weil es einfach gerade völlig schräg ist alles.
Mhm. Wenn du an dein eigenes Sterben denkst, an dein eigenes Lebensende, also machst du das überhaupt?
Ja, schon. Mhm.
Was bringt das also mit sich für dich?
Also, ich habe mir das schon überlegt, also nicht jetzt, wie ich will sterben, sondern ich habe schon Ängste. Also für mich ist echt die grösste Angst, dass ich einen Unfall habe, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich von denen zu verabschieden, die ich gerne habe.
Ja.
Also da bin ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders drauf als mein Vater, weil ich finde eigentlich Abschied nehmen gut. Aber ich will nicht aus dem Leben gerissen werden.
Mhm.
Das wäre für mich jetzt immer schlimm.
Ja.
Aber sonst bin ich offen.
Und fändest du noch eine schöne Vorstellung, wenn jemand auch über deine letzten Jahre schreiben und da auch so einen Erinnerungsschatz an dich aufbauen?
Ja, ich weiss jetzt nicht, wie ich das finde. Also ich denke, wenn da der Person, die schreibt, wenn der da etwas bringt, dann finde ich das gut.
Mhm. Aber es muss nicht unbedingt etwas jetzt direkt mit dir zu tun haben.
Also es hat ja immer mehr mit dem zu tun, was schreibt, als mit dem, was man beschreibt. Von dem her.
Mhm. Ist das für dich immer klar gewesen?
Ja, eigentlich schon. Also, mhm. Ja. Also ich weiss schon, ich muss es so sagen, mein Vater hat im Pflegeheim, er hat einen Monat im Pflegeheim gelebt und er hat nicht so gute Erfahrungen dort gemacht. Und ich, so als, ich sage jetzt, als Herzblutpflegende haben gefunden, da muss man da muss man anzeigen, da muss man jetzt einfach irgendwie sagen, das geht nicht. Und dann hat er gefunden, nein, das will ich nicht, ich bin nicht so wichtig. Und ich weiss nach wie vor, dass das nicht stimmt. Er ist wichtig gewesen und ich finde, man muss sich wehren, wenn Leuten das Unrecht passiert. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, ja, das wäre ich dann gewesen, der sich wehrt und das wäre nicht er gewesen.
Mhm. Und dann hast du es auch drin bleiben lassen.
Schweren Herzens, ja.
Ja. Du hast auch mal gesagt, das habe ich noch in einem Porträt über dich gelesen, ein schönes Zitat. Denn es gibt nichts Traurigeres, als am Ende des Lebens erkennen zu müssen, dass man seine Gefühle verschwiegen hat.
Das habe ich gesagt.
Offensichtlich.
Ja. Also. Ich glaube, da ist so aus dem herausgekommen, dass ich ganz lange auch das Gefühl hatte, Gefühle sind privat. Also natürlich sind Gefühle privat und intim, aber eine Freundin von mir, wo ich sehr viel gelernt habe bei ihr, hat dann gesagt, mein Gott, jeder Mensch hat Gefühle und du kannst die miteinander vergleichen und es gibt nicht einfach dein Gefühl. Also es ist natürlich dein Gefühl, aber wenn du jetzt über das Trauern redest, dann kann jemand anderes, der auch trauert, auch mitreden. Ja. Und von dem her ist es eben gut, wenn man, auch wenn das manchmal schwierig ist, wenn man halt einfach miteinander redet, wenn einem traurig ist.
Ja.
Und ich sage jetzt miteinander reden, zuhören und fragen und nicht sagen, das geht vorbei oder also nicht, das Leben muss weitergehen. Das sind ja so die lässigen Sätze, die man hört, wenn man trauert, von Leuten, die vielleicht jetzt nicht wirklich sensibel mit dem umgehen.
Mhm.
Oder unsicher sind.
Was für Aussagen wären dann hilfreich bei jemandem, der am Trauern ist?
Ja, ich weiss auch nicht. Ich höre dir gerne zu. Oder mögen wir miteinander einen Kaffee trinken. Oder ich glaube, man muss gar nicht viel machen, um zuzuhören. Sondern einfach da sein und das auf sich wirken lassen. Und ich glaube, wenn man mit einem Menschen redet, der gerade jemanden verloren hat, dann drückt natürlich immer bei einem selber an die Sachen, wo man drin ist. Und kann einem sehr helfen, um wieder sich selber reflektieren. Aber es ist nur schon das Zuhören allein, ist ja eigentlich eine liebevolle Handlung gegenüber dem Menschen, der jemanden verloren hat. Mhm. Weil ich glaube, man darf den wie nicht vergessen, der andere hat jetzt einen Menschen weniger, der ihm noch zuhört. Und von dem her, ja.
Also lange es eigentlich meistens da sein und vielleicht Verständnis signalisieren. Braucht gar nicht einen Ratschlag.
Nein, Ratschläge sind schlimm. Also ich finde halt dann, wenn jemand um Hilfe bittet, aber das sind ja in einer Trauersituation, sind ja dann das immer, habe ich das Gefühl, Ratschläge, die man so geht, technischer Natur. Also, zu wem hast du mir jemanden, wo ich gehen kann für das Problem? Oder kennst du jemanden, der mich unterstützen kann, wenn ich jetzt den Menschen das letzte Mal sehe? Das sind wahrscheinlich die Fragen, die man miteinander anschauen kann. Aber ich glaube, alles, wo man einen Trauernden unter Druck setzt und ihm vielleicht dann das Gefühl gibt, er ist nicht ganz okay. So nach dem Motto, wenn es in 3 Monaten nicht besser ist, gehst du am besten zum Psychiater, ist halt einfach ziemlich herzlos. Mhm. Weil ich glaube, Trauer ist nicht ein Ausdruck von Krankheit, sondern von grösster Gesundheit.
Was für Gefühle bringt denn für dich Trauer mit sich?
Was für Gefühle?
Ja, also ich meine, Trauer, bist du bis jetzt in deiner Trauerphase einfach immer traurig gewesen? Oder sind auch noch andere Emotionen mitgekommen?
Das ist noch schwierig. Also ich wahrscheinlich bin ich da ähnlich wie ganz viele andere. Ich habe am Anfang einen Schock, also Schockstarre, ungläubig. Dann gibt es so Gefühl von der Wut, also vor allem dort, wo ich merke, vielleicht habe ich etwas nicht machen können. Dann gibt es eben Brüllen, also sehr traurig sein, jemanden vermissen. Dann finde ich eigentlich etwas vom Wichtigsten an einer Beerdigung oder einem Trauermahl noch ein Lachen. Also ich glaube, darum wirklich gelitten darunter unter der Beerdigung von meinem Vater, weil wir haben zwar ein kleines Trauermahl gemacht, aber wir haben seine Freunde nicht einladen können. Und ich bin überzeugt, wenn die dabei gewesen wären, das wäre richtig lustig geworden. Und ich merke so, jetzt sind wir eigentlich ein Jahr lang in dem Land, dass wir unsere Toten nicht mehr so beerdigen, dass wir weiterleben können. Wenn ich mir überlege, also ich lese sehr viele Todesanzeigen, weil es mich einfach auch Wunder nimmt, was passiert in meinem Umfeld. Und wenn ich jetzt lese, wie die Leute bedauern, dass sie kein Fest machen können am Schluss, oder wie die Beerdigung klein gehalten wird, oder wie man überhaupt irgendwann denn die Urne wird vielleicht begraben, dann glaube ich, das sind schon ein paar Hypotheken, die wir uns da aufhalten. Also ich habe, ich weiß auch nicht, ein komisches Gefühl, wenn man so viele Leute jetzt mal loslassen muss und das aber nicht in einem guten Rahmen machen kann.
Eben so ein gemeinsames Erinnern zum Beispiel jetzt an einem Trauermahl, wo eben auch lustig sein kann.
Genau, weil also mich stört vielmal zum Beispiel bei so Todesanzeigen den Satz, wir bitten Sie vom Kondolieren abzusehen. Und ich finde auch, Kondolieren ist scheisse. Weil es ruft in Erinnerung, dass der jetzt geht. Aber dein Gegenüber hat die Möglichkeit, um dir zu sagen, es tut mir leid. Also eigentlich ist das etwas, was wir uns vergeben, wenn wir sagen, wir tun nicht kondolieren. Mhm. Also wir können ja jetzt, meine, in diesen Beerdigungen, ich hätte das gerne gehabt, wenn mich Leute umarmt hätten. Auch wenn es vielleicht, wenn ich, weiß auch nicht, denen den Mantel verrotzt hätte. Aber wir konnten ihnen auch nicht einmal die Hand geben. Und das finde ich heavy. Also ich merke, wieso, das wird dem, der jetzt tot ist, nicht gerecht.
Ja. Es ist auch ein Symbol vom Mittragen, oder? Sein Beileid bekunden und vielleicht eben einen Körperkontakt. Es geht ja auch darum, dass man zusammen so etwas erträgt. Genau. Auch wenn es dir nicht wird in Schmerz nehmen.
Ja, also, und da muss ich jetzt sagen, da habe ich in der Omi Paula ein riesen Vorbild gehabt. Ich weiss nicht, bis heute nicht, wie sie das geschafft hat, so stoisch die Beerdigungen durchzustehen. Aber die ist nämlich aufrecht gestanden und hat das über sich ergehen lassen. Und das ist ja dann immer, also es gibt ja einfach, in diesen Beerdigungen gibt es schon auch Leute, die das sehr speziell machen. Aber sie hat dann gesagt, das gehört jetzt dazu und jetzt stehen wir hier an und der kommt schon gut. Und das war auch wirklich immer gut gewesen. Und das war total wichtig gewesen, dass verschiedene Leute noch etwas sagen konnten.
Was würdest du dir wünschen für einen Umgang mit eben zum Beispiel Trauer, aber auch ganz allgemein mit dem Lebensende und dem Sterben in unserer Gesellschaft?
Also, ich muss es so sagen, vor einem Jahr wäre die Antwort wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen als jetzt. Ich habe das Gefühl, so im Moment, glaube ich, gibt es ganz viele Leute, die das Gefühl haben, wie es ihnen gesundheitlich gut geht, stehen sie so ein bisschen über dem, dass sie plötzlich krank werden und sterben könnten. Und das bringt einem dann dazu, dass man findet, ja nun, man muss ja dann irgendwann sterben. Also ich finde auch, ja, irgendwann stirbt man halt. Aber es ist, es zeugt einfach von einer grossen Arroganz, um das Thema von sich wegzuweisen. Und ich frage mich dann immer, eben schneiden sich da Leute nicht ins eigene Fleisch, wenn sie so Äußerungen von sich geben. Also mein Vater ist jetzt nicht an Corona gestorben, aber mich hätte das mögen, im Herbst, wenn ich dann lese, ja gut, jetzt ist halt, der war ja jetzt schon 72, dann stirbt er halt. Ja, nein. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater älter wird. Mhm. Und der hätte ja sein Leben noch leben wollen. Also der hätte noch am letzten Tag leben. Und so die Überheblichkeit, wie man eigentlich eben selber unsicher ist, was die eigenen Stärken oder gesundheitlichen Stärken angeht, das finde ich halt einfach schwierig. Mhm. Und ich wünsche mir auch mehr Empathie für Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick schwächer sind.
Mhm. Weil auch ihr Leben ein Leben ist, wo dürfte, sollte, dürfte weitergeführt werden.
Genau, und ich finde, also mein Gott, zum Thema Menschen, die im Altersheim leben. Also ich habe so ganz intelligente Sprüche, im Übrigen sind das mehrheitlich Männer, die so blöd sind von sich gehen. Ja, die sind ja im Altersheim, wie sie am Ende vom Leben sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Altersheim die fröhlichsten Begegnungen hat, am meisten lacht, dass dort wirklich gelebt wird am Schluss vom Leben. Und natürlich geht es Menschen manchmal schlecht, aber es ist ein Hauptteil vom Leben und nicht vom Tod. Einfach so. Mhm. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dank meiner Großmutter, dass eben ein Altersheim, es ist im Übrigen da in Toggenburg oben ist das Altersheim, mhm. Das ist ein toller Ort. Also wenn ich jetzt könnte wählen und auch schon 80 wäre, würde ich auch dort leben wollen, weil das ist ein cooler Ort.
Was ja eigentlich auch noch schön ist als Erkenntnis, oder? Dass plötzlich, wenn man so eine Nähe hat zu so einer Institution, dass das wie vom Schreckgespenst zu einem Ort wird, wo man denkt, könnte man sich noch wohlfühlen am Ende vom Leben.
Genau, ja.
Das, was du vorhin gesagt hast, die Aussagen, ja, es trifft ja quasi ich sage es jetzt ein bisschen sehr salopp, die Alten und die Kranken, die hätten ja auch sonst nicht mehr lange zu leben gehabt. Könnte es nicht auch sein, dass das ein bisschen eine einfache Strategie ist, um die eigene Angst davor, dass es einem selber könnte, die Typen ein bisschen von sich zu weisen?
Ja, da glaube ich, dass das so ist. Mhm. Und ich glaube, darum lohnt es sich für mich umso mehr, dass ich nämlich über meine Gedanken schreibe. Weil, ich glaube, man kann nur gewinnen, wenn man sich mit seinem Leben auseinandersetzt. Und zwar mit der Qualität des Lebens und halt auch mit der Art und Weise, wie man lebt. Oder vielleicht dann eben irgendwann nicht mehr. Und ich glaube auch, es lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen, wie es anderen Menschen geht, die vielleicht älter sind oder in einer anderen Situation. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich dort ärmer rausgehe. Aber es ist klar, es macht einem angreifbar und man muss sich vielleicht hinterfragen und man muss vielleicht gewisse Sachen, wo man das Gefühl hat, die sind in Stein gemeißelt, ja, muss man dann anders anschauen. Mhm. Aber ja.
Ja, vielleicht kommt man irgendwann an einem gewissen Punkt auch nicht mehr darum herum, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen, oder?
Ja, ja. Das denke ich.
Kann man auch vorsorgen, dass es für einen selber und für das persönliche Umfeld vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn man dann einmal stirbt?
Also wenn man stirbt oder wenn man pflegebedürftig wird?
Beides.
Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn man sich Gedanken macht, was man will und was man nicht will. Und das ist jetzt so noch spannend. Da muss ich meinem Vater das Kränzchen wieder. Der hat vor über 4 Jahren angefangen, seiner Patientenverfügung zu schreiben. Er ist dann zwar nicht wirklich fertig geworden, aber wir haben in Gesprächen darüber reden und er hat sich äußern, wann er will und wann nicht. Und als Tochter war es für mich noch gut gewesen, zu wissen, er hat zum Beispiel nicht erwartet, gehabt, dass ich ihn pflege. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, das ganz viel Druck wegnimmt, wenn so Sachen unausgesprochen in der Luft hängen und dann man das Gefühl hat, man muss jetzt, obwohl man merkt, eigentlich kann ich es gar nicht.
Mhm. Also dann haben wir so ganz konkret über mögliche Szenarien geredet.
Genau, also er hat schon gesagt oder hat früher gesagt, dass ich wieder nie in ein Pflegeheim. Also er hätte ja dann trotzdem für einen Entlastungsaufenthalt müssen. Aber da hätte er eigentlich noch klarer können sagen, wieso das ihm nicht gefallen hat. Mhm. Also das ist halt, und das sind dann wirklich qualitative Sachen, wo ich jetzt finde, ja, wenn man dann in ein Pflegeheim will, hat man einfach auch, sage jetzt modernerer Mensch, gewisse Ansprüche. Also vielleicht will man halt nicht den ganzen Tag im Zimmer hocken vor dem Fernseher, sondern man will sich bewegen, man will auch die frische Luft. Mhm. Oder man will, was weiß ich, man will eine Ergotherapie. Und ich finde, das ist, wenn einer das kann äußern, dann soll er das auch kriegen, oder?
Ja. Also man will nicht versorgt sein, im Sinne von verstaut, sondern man will einfach an diesem Ort das Leben leben.
Ja, genau. Aber das ist halt sehr individuell. Also ich nehme mal an, wenn jetzt... Wir haben schon darüber geredet, mein Freund und ich. Wenn wir mal ins Pflegeheim kommen, wäre natürlich das Klare. Wir brauchen ein WLAN, wir brauchen genug Stecker für unsere Laptops, Katzenkörbchen, nein, was es halt dann ist. Und das ist wirklich individuell.
Mhm. Aber es ist quasi ein Teil von der Lebensqualität, auch wenn man pflegebedürftig ist oder auch wenn man einfach hochalterig ist, dass man die Sachen, die einem im Leben vorher schon wichtig waren, so gut wie möglich weiter führen.
Genau. Also für mich ist noch wichtig zu sagen, ich glaube, da gehören einfach Tiere dazu. Mhm. In dem Pflegeheim, wo meine Omi gelebt hat, haben gewisse Leute ihre Tiere dürfen mitnehmen. Die mussten einfach regeln, was ist, wenn es mich nicht mehr gibt. Dass sie wie eine Art, entweder eine Mitarbeitende oder ein Angehöriges hatten, die dann die Katze übernimmt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist die Qualität am Schluss des Lebens, wenn sie ihr Haustier dabei haben.
Das wäre für dich auch ein Kriterium bei einem allfälligen Heimeintritt.
Ja, natürlich. Es ist im Übrigen ein Ausbildungsinhalt von der Assistenten Gesundheit und Soziales. Die lernen die Pflege der Haustiere. Also ja. Es ist nicht so, dass man sagen kann, Pflegende können das nicht. Die können das sehr wohl.
Super.
Also, ich kann nur so viel sagen, vor 14 Jahren, als meine Mutter im Pflegeheim war, also die war dann tatsächlich noch ein paar Wochen im Pflegeheim mit 56, hat sie den Scheuch gefragt, die Abteilungsleiterin, ob nicht ich meine Katze mitnehmen kann, das 13. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt, ich habe schon erwartet, da kommt irgendwie eine verbale Flatter, so im Sinne von, was haben denn sie das Gefühl? Und die Abteilungsleiterin hat dann gesagt, ja, Frau Debruna, natürlich darf ihre Tochter das Büsi mitnehmen. Sie muss einfach schauen, dass sie es nachher wieder mitnimmt, dass wir nicht nachrennen müssen. Und dann konnte ich wirklich meine Katze ein paar Tage vor ihrem Tod mitbringen. Und die Katze ist auf ihr herumgeklettert und sie konnte sich verschmusen und füttern. Und wir sind dann, ich weiss nicht, vielleicht eine halbe Stunde später wieder gegangen. Die Katze war total platt, die hat nur noch geschlafen. Aber es war eine total schöne Erfahrung für meine Mutter, die so gerne Katzen hatte, und für mich, um auch noch mal zu sehen, wie glücklich dass sie können sein konnte mit einem Büsi.
Mhm. Und das war kurz bevor deine Mutter verstorben ist?
Ja, es war ja, 2007 oder so. Ist das.
Ja. Und nachher bist du auch bei deiner Mutter dann noch gewesen? Die letzten Tage?
Ich bin,
einfach ohne das Büsi?
Ja, ja, das Büsi habe ich dann natürlich daheim, aber ich war die letzten 36 Stunden für ihr Leben bei ihr. Ja.
Wie war das?
Also im Nachhinein würde ich sagen, würde ich niemandem anraten. Aber ich habe wie, also ich bin da ganz allein, habe ich das gemacht. Und ich habe da wie nicht anders können. Und ich bin halt, wir haben halt die ganze Zeit da gedacht, sie stirbt jetzt, weil sie wirklich sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Die Vergiftungserscheinungen von der Leber, die sind heftig gewesen, aber die Lunge ist trotz Ketterrauchen super gewesen. Also die Lunge hat super geschafft. Aber es ist schon heftig, eine Nacht neben jemandem zu verbringen, der im Sterben liegt. Und ich bin halt einfach, neben ihr gelegen. Und es war auch irgendwie sehr gut gewesen, aber es war nicht wirklich gesund gewesen, dass ich das gemacht habe.
Mhm. Hast du nicht können gehen?
Ich konnte nicht können gehen, nein. Und es ist ja irgendwie, sie haben in dem Pflegeheim hier das Sterbezimmer nicht mehr frei gehabt. Und das heisst, es war ja noch eine andere Frau in dem Zimmer drin gewesen, wo es wirklich schwer dement war. Und eigentlich ist das gut gegangen, bis irgendwie am Morgen um 5 Uhr und dann hat sie übergebrüllt, ist die andere immer noch am Leben. Und das ist halt so, es ist einfach grenzwertig. Mhm. Und ja, ist halt, ich meine, für die Frau wahrscheinlich auch nicht leise gewesen.
Ja, ja. Und nachdem, wo sie dann gestorben ist, wie ist es dir gegangen?
Also, meine Großmutter war schon dabei gewesen dann, also die ist dann auch dazu gekommen. Und wir haben dann eigentlich wirklich noch die letzten 4 Stunden sind wir bei ihr gewesen. Und das Spannende ist auch gewesen, dass meine Mutter bei einer Umlagerung ist sie wirklich dann gestorben. Also wo sie auf die Seite gekehrt hat, hat sie den letzten Atemzug gemacht. Okay. Und dann haben sie wieder angelegt und haben sie dann mitgenommen. Und irgendwie sind meine Großmutter und ich so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wir sind so ein bisschen dort in dem Zimmer gehockt, so leicht schockiert. Und dann schauen wir uns an, sind zum Fenster, haben das Fenster aufgemacht und schauen uns nochmal an. Und ich habe gesagt, gell, jetzt muss sie zuerst eins rauchen. Und dann sind wir, ich weiß auch nicht, wir sind im Zimmer reingehockt und haben gelacht und gebrüllt, weil es einfach klar ist, jetzt hat meine Mutter so streng, jetzt geht sie eins schlafen. Also es ist völlig.
Ja. Ja,
ja. Aber es ist irgendwie, es hat so gepasst, wie wir wirklich das Gleiche gedacht haben, offenbar.
Und deine Mutter offenbar immer noch so sehr präsent war. Ist.
Ja, wir haben wahrscheinlich immer so instinktiv gemacht, dass wirklich ihre Seele gehen kann. Aber ich glaube, irgendwie eben so das Gefühl ist, wir haben sie doch gut genug gekannt, dass die Seele wirklich zuerst eins puffen.
Oh ja, das ist nicht schlecht.
Ja, das ist ja, das war lustig. Also, ja, sie war auch traurig, aber auch lustig. Mhm.
Ist das noch etwa die so in deinen Erlebnissen, dass es dann manchmal auch lustig ist?
Ja, schon. Also es ist vor allem, also ich habe das Gefühl, es ist vielmal dramatisch. Es ist jetzt, wo mein Vater gestorben ist, ist es auch nicht so lustig gewesen. Dort ist es auch sehr toll gewesen. Aber so im Nachhinein habe ich dann für mich auch wie, also meine Erkenntnis bei seinem Tod ist ja gewesen, als ich ihn gesehen habe, die letzten paar Stunden, hat er sehr schnell geschnauft. Mhm. Also wirklich nicht so, wie ich es sonst kenne von Leuten, die sterben, sondern wie Endspurt.
Und also nicht röcheln, sondern immer so ein wie wenn man Sport macht.
Voll. Und es ist, mein Vater war ja Waffenläufer. Und die Zeit, in der er gestorben ist, ist ja meistens einer von diesen Daten vom Frauenfelder. Und ich hocke an dem Bett, hinter der Maske, verbrüllt, und denke, Scheiße, der läuft gerade ins Ziel. Und es ist wirklich, der ist auf dem, ich habe das Gefühl, der war auf dem Endspurt. Und ich habe ihm dann noch ein Märchen vorgelesen, wo er dann mal bei einem Wort hat er dann noch reagiert. Mhm. Also hat mir die Hand gedrückt. Und ich habe das Gefühl, der hat mir jetzt Ciao gesagt. Und ich bin dann noch ein bisschen gehöckelt. Und auf das Mal habe ich eine unglaublich bleierne Schwere gespürt. Und habe gewusst, wenn ich jetzt nach Hause fahre, kippe ich um. Und offenbar ist er 10 Minuten später ist er gestorben im Beisein von meiner Stiefmutter.
Ja.
Irgendwie um 10 vor 6. Und um 6 sind dann schon die Spitex-Frauen gekommen, die ihn eigentlich hätten wollen pflegen für den Abend. Mhm. Und er hat das Timing, wirklich das perfekte Timing gehabt. Mhm. Und da habe ich irgendwie trotz Trauer dann schon geschmunzelt, wie mein Gefühl, wie der da gerade den Endspurt gemacht hat. Mhm.
Und irgendwo auch für ihn typisch.
Es war total typisch gewesen. Nein, es ist irgendwie, ja. Mhm. Und ich denke dann noch viel, man hätte es nicht besser können schreiben können. Es war perfekt gewesen.
Und das hast du dann auch aufgeschrieben?
Ja, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, ja.
Wird man weiterhin von dir lesen?
Im Blog hinein?
Zum Beispiel?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon immer mir mal wieder überlegt, ob ich aufhören mit dem Blog. Aber ich merke, solange ich mir noch etwas einfällt, und das ist phasenweise mehr oder weniger, werde ich es machen. Und wenn ich mal wirklich das Gefühl habe, jetzt ist gut, dann höre ich auf. Also, ja.
Ist es für dich auch noch wichtig, eine Art Resonanz dann zu haben auf die Sachen, die du schreibst? Über die sozialen Plattformen zum Beispiel, wo du ja fest im Austausch auch immer bist.
Also was mir sehr wichtig ist, ist nicht jetzt das, was einfach auf Social Media passiert, sondern ich kriege ja manchmal einfach Mails dann von Leuten, die sich wegen irgendeinem Text angesprochen fühlen und mir dann eine Geschichte erzählen. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich dann eigentlich dort wieder eben das Ohr schenken kann und zuhören oder bestärken oder einfach kann sagen, ich habe deine Geschichte gelesen. Und das ist mir wichtig, das will ich nicht missen.
Mhm. Danke vielmals für deine Offenheit, für deine Geschichten.
Ja, danke dir.
Sehr gerne.
Schön, bist du da gewesen.
Bin ich sehr gerne. Oh.
Ja.
Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. In dieser Folge hat Zora Debrunner darüber geredet, was der Tod in ihrem Leben für eine Rolle spielt und wie wichtig dass es ist, dass Trauer und Abschied Platz haben in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Übrigens, ihre Texte aus dem Blog «Demenz für Anfänger» sind 2015 auch im gleichnamigen Buch erschienen. Ihr findet den Link zu Blog und Buch in den Shownotes zu dieser Folge hier. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Mit Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und auf verschiedene Arten mit Themen rund ums Sterben beschäftigen. Zwungenermassen oder freiwillig. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.